Hey Annette, wo waren wir heute?
Hallo Sascha, wir sind oder waren heute in Berlin und zwar in dem SXB-Gebäude von Edge. Das ist ein Projektentwickler aus Holland, der sich sehr der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Und in diesem Gebäude haben wir Patrick Bergmann getroffen von Madasta.
Genau, er ist Geschäftsführer dort und wir haben uns dort getroffen, weil auch für Madasta war es das erste Projekt, was vollkommen digital aufgenommen wurde in dieses Materialkataster, daher Madasta. Und für uns war es das erste BIM-Projekt, auch wir als Witte waren dort tätig.
Richtig, genau. Spannendes Gespräch war es, ganz inspirierender Typ auch und ja, ganz viel Spaß.
Genau, viel Spaß beim Reinhören.
Rohstoff, veredelt von Annette Quee und Sascha Tran.
Lieber Sascha, wir sind heute im SXB in Berlin. Es ist die Hauptzentrale von Vattenfall. Witzigerweise waren wir auch als Witte involviert in diesem Bauvorhaben. Und jetzt sitzen wir hier mit Patrick Bergmann.
Genau, herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, beziehungsweise dass du diesen Raum organisiert hast für unsere kleine Aufnahme.
Sehr gern. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde zu eurem Podcast und wir heute ein bisschen über die Themen sprechen, die euch und mich umtreiben.
Genau, was da wäre Madasta. Ich habe gelernt, kleines Wortspiel aus Material und Kataster, in Holland gegründet. Und du bist seit 2020 Geschäftsführer
genau.
von Madasta Germany.
Exakt, genau. Also ich bin sozusagen für den deutschen Zweig von Madasta zuständig und wie du sagtest, seit 2020 habe ich das hier aufgebaut.
Super, und da du es viel besser erklären kannst als ich und es schon tausendmal gemacht hast, erklär doch mal in drei Sätzen bitte, was Madasta macht, kann und ist.
Tausendmal kommt, glaube ich, ganz gut hin, also oder vielleicht sogar noch ein bisschen öfter. Wie du schon sagtest, Madasta, ein Kofferwort aus Material und Kataster, falls man sich wundert, das D kommt aus dem niederländischen Kadaster und das ist eigentlich auch schon ein bisschen die Beschreibung. Also es geht um eine Materialdokumentation, Bauteildokumentation, angelehnt an das Liegenschaftskataster. Das bedeutet eben nicht kurzfristig irgendwie für ein Projekt eine Zertifizierung und dann wieder vergessen, sondern langfristig, um zukünftigen Eigentümerinnen zu ermöglichen, nochmal nachzuschauen, was ursprünglich eingebaut wurde, wie viel, welches Material, mit welchen Fügetechniken, also wie kann ich es auch wieder auseinanderbauen, was habe ich bezüglich Schadstoffen oder solchen Materialien und Zusätzen im Gebäude. Und das soll eben von den Eigentümern weitergegeben werden, dass in einem theoretischen Fall nicht nach 20 Jahren dreimal verkauft, die neue Eigentümerin immer noch nachschauen kann, im dritten OG, welchen Fußboden habe ich verlegt, von wem kommt die Fassade, wenn ich sozusagen in eine Renovierung, in eine Sanierung gehe, wie kann ich die Materialien wieder einsetzen.
Und stellt man sich das dann als Liste vor oder wie sieht das dann faktisch aus?
Das kommt drauf an. Ne? Idealerweise, da haben uns die Niederländer auch ein bisschen was voraus, ist es in BIM geplant, also ein 3D-Modell mit Attributen, also wo dann auch dahinter steht, ne, das ist jetzt ein Holzbalken, das ist eine Alufassade, das ist, weiß ich nicht, mit dem Verbundsystem in der Dämmung. Und dann habe ich das 3D-Modell mit der Verortung und dann kann ich natürlich auch in dem 3D-Modell arbeiten. Also wir können das dann auch einfärben, wo kann ich es besonders gut zurückbauen, wo ist dann die graue Energie, kommen wir vielleicht später dazu, besonders gering oder hoch, also da habe ich mehr Möglichkeit, aber am Ende ist so ein BIM-Modell auch nur eine Bauteilliste, also da haben die Niederländer an uns gedacht, man kann auch eine klassische Excel einfach hochladen, Bauteilkatalog, wie wir es eigentlich kennen oder eine Art Leistungsverzeichnis kann man auch in die Richtung umbauen. Wir testen auch gerade Lieferscheine, ne, wo ja auch dann eigentlich Bauteile hinterlegt sind. Also, was wir brauchen, ist immer das Material oder Bauteil, eine Art Anzahl, Masse, und idealerweise die Verortung. Das sind so die drei Basisinformationen und das kann eben auch eine Liste sein.
Ihr scheint das auch sehr erfolgreich aufgebaut zu haben bis dato. Ihr seid nämlich frisch gebackener Sieger für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis diesen Monat erhalten. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Da habt ihr gut recherchiert. Das Verrückte ist, wir haben sogar den zweiten Preis mittlerweile gewonnen. Also wir sind letztes Jahr ausgezeichnet worden im Bereich Bauindustrie. Wir haben uns auch gegen die Großen durchgesetzt. Das macht uns natürlich als junges Unternehmen besonders stolz. Und dieses Jahr ist eigentlich mindestens genauso schön als Produkt Gebäuderessourcenpass. Kommen wir vielleicht auch später nochmal kurz drauf. Also sagen, es wurde nicht die Plattform an sich ausgezeichnet, sondern ein Produkt oder ein Service, den die Plattform eben bietet.
Sag doch vielleicht mal, seit wann gibt es das denn in Deutschland?
2021, also so 20 habe ich angefangen mit einem Kollegen, ein bisschen uns die Strukturen überlegt und eigentlich im Januar, Februar 21 haben wir losgelegt, die ersten Kennedys gesucht. Das ist auch immer so eine Frage, was ist der Kennedy bei Madasta? Das sind die ersten 30 Unternehmen oder eigentlich sogar 33 Unternehmen, die mit uns damals Lust hatten, diese Idee umzusetzen. Edge war einer davon, deshalb das Südkreuz, wo wir heute hier sitzen, kenne ich eben von damals schon. Und wir nennen die Kennedy, weil das ist ein bisschen angelehnt an die Mondansprache damals von John F. Kennedy. Da der Idee, wir fliegen auf den Mond, ich kenne noch nicht alle Details, aber ich bin überzeugt, dass wir das umsetzen werden. Und hat er dann auch geschafft. Dann haben wir gesagt, komm, die Ersten, die Madasta unterstützen, bekommen auch diesen Titel. Wobei, den gibt es so jetzt in den neuen Ländern, in denen wir aktiv sind. Also unser letztes Land war jetzt UK, also in England haben wir ein eigenes Team vor Ort. Gibt es die Kennedys so nicht mehr, weil es keine Mondmission mehr ist, Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Das ist eher, ich sage, eine längere Fahrradtour eigentlich. Also nicht mehr ganz so ambitioniert und visionär. Aber damals war das 2021 schon noch ein sehr neues Thema.
Und du hast vorhin gesagt, auch zu einem anderen Thema ja, BIM, dass die Holländer da voraus sind. Wann hat sich denn Madasta in Holland gegründet?
2017.
Von Thomas Rau.
Genau, Thomas Rau ist der Initiator des Ganzen. Ich hatte auch letztens mal gefragt, also eigentlich schon vor 10 Jahren das Thema angefangen umzusetzen in seinen Gebäuden. Er ist Architekt, im Neubau erstmal auch nur, da hat man deutlich mehr Spielraum und hat aber eine Excel damals befüllt. Und das war sozusagen seine Materialdokumentation. Hat aber dann schnell gemerkt, wenn ich die Excel weitergebe, er hat überlebt maximal den ersten Verkauf, aber 2-3 Jahre später ist eigentlich alles weg. Und das war so der Moment, wo er gesagt hat, ich brauche das irgendwie digital. Ich muss das so speichern, dass es eben nicht von Einzelpersonen oder einem Dateiformat abhängig ist. Und das, da haben wir 2017 eben von der EU auch ein Förderprojekt gewonnen und da wurde sozusagen dann programmiert. Und deshalb ist eigentlich 2017 so die Geburtsstunde, weil da erstmals die Software auch dann im Einsatz war.
Der eigentliche Hintergrund ist die Cradle-to-Cradle-Idee, ne? Dass die Materialien nicht downgecycelt werden, sondern idealerweise wiederverwendet werden können oder sogar upgecycelt werden können.
Exakt, genau. Und der Cradle-to-Cradle-Gedanke beschäftigt ja stark mit sozusagen dem Design der Bauteile, der Produkte, auch welche Inhaltsstoffe gehen sozusagen in das Produkt rein und wie baue ich das zusammen. Und da knüpft eigentlich dann die Madasta-Idee an und sagt, und genau das muss gut dokumentiert sein, weil ansonsten kann es halt sein, ne, super zirkuläres Gebäude, super nach Cradle-to-Cradle, aber 10 Jahre später wissen sie das nicht mehr und reißen das ab wie bisher und haben sozusagen nichts gewonnen. Und da ist sozusagen kommt die Information ins Spiel. Ich muss den Leuten auch in der Zukunft noch ermöglichen, rauszufinden, was drin ist und wie ich es wieder auseinanderbaue. Nur dann kannst du das volle Potenzial eigentlich entfalten. Und deshalb greift das so ein bisschen aneinander über. Wir machen auch jetzt nicht wirklich, sag mal, Bauteilberatung oder eben Projektberatung, sagen, das ist besonders gut, das ist besonders schlecht, sondern Madasta stellt eigentlich die Software zur Verfügung, mit der man dann Auswertungen und Dokumentationen durchführen kann.
In welchen Ländern seid ihr aktiv?
Genau, also Niederlande, da ging das Ganze los, dann Schweiz, Deutschland und Österreich, also der Dachbereich, dann Norwegen, Belgien und jetzt seit letztem Jahr England, also UK. Da haben wir sozusagen immer eigene Teams auch vor Ort, weil es ist natürlich durchaus ein lokales Thema. In Deutschland machen wir viel DGNB als Zertifizierung und Ökobaudat ist die Datenbasis. Niederlande machen vor allem BREEAM und haben wieder eine eigene Datenbasis. Die Schweiz haben auch wieder eine eigene. Also man muss eigentlich in jedem Land sozusagen die gleiche Plattform anders verknüpfen und ein bisschen anders auswerten. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen immer jemanden vor Ort und bauen ist halt auch mal lokal. Aber wir haben zum Beispiel auch in Japan jetzt erste Projekte, wo wir das mal testen, sozusagen aus den Niederlanden raus oder auch in Kalifornien, Australien, Taiwan. Also sozusagen es gibt noch ein paar andere Projekte, aber das machen wir dann immer aus der Ferne und nicht ganz so detailliert, wie wir es in den europäischen Ländern können.
Welches Land ist denn das dickste Brett?
Deutschland war nicht einfach, sage ich mal, aber ich glaube, wir haben aufgeholt. Also das Wissen über zirkuläres Planen und Bauen und Kreislaufwirtschaft in Deutschland mittlerweile sehr hoch. Ich glaube, da haben wir auch aufgeholt zu den Niederlanden. Das ist jetzt im Detail sind die da uns nicht mehr weiter voraus, vielleicht in der Fläche ein bisschen, ne? Es ist deutlich leichter, das in den Niederlanden irgendjemand zu fragen und die kennen sich aus. Hier ist halt schon noch so die, eine Art Bubble oder ein Kern. Lustigerweise ist Norwegen gar nicht so leicht, was das Thema Madasta angeht. Nicht Kreislaufwirtschaft, na, die haben da die Architekten und Planungsbüros, die das schon lange machen, aber die sind vermutlich einfach auch durch die finanzielle Situation dort so gut aufgestellt. Die brauchen das nicht flächendeckend in der Plattform abdecken. Die holen sich einfach immer den Berater zu jedem einzelnen Projekt und können das dann individuell umsetzen. Also sozusagen machen sehr viel Zirkuläres, aber nicht in einer Art Massenabfertigung mit digitalen Methoden, sondern eher im Einzelprojekt einfach, weil mehr finanzieller Spielraum da ist.
Jetzt hast du ja einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Wie hast du den Switch gemacht zu der Nachhaltigkeit und den Themen?
Ja, das ist echt ganz spannend. Also ich habe lustigerweise, da kannte ich aber mal das da noch nicht, schon in Niederlanden nachhaltige Stadtplanung und VWL studiert. Da wurde auch schon Cradle to Cradle im Lehrplan behandelt. Das war 2014 oder so. Also war Deutschland noch nicht dran zu denken, das in den Unis oder den Hochschulen zu lernen. Dann bin ich aber an die TU Dresden, habe dort Bewertung von Gebäuden, also so als Promotionsthema gehabt, hat aber dort einem Nachhaltigkeitslehr schon zu tun, habe mich sozusagen mit beschäftigt, warum sind nachhaltige Gebäude schlechter bewertet als konventionelle, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht langfristig. Und das ist so das, was mich eigentlich immer triggert. Wie schaffen wir es, dass sozusagen das Nachhaltige auch ökonomisch Sinn macht? Weil dann muss ich nicht mehr in CO2-Äquivalent argumentieren und die Leute überzeugen, sondern dann machen es einfach alle, weil sich's rechnet, weil halt Bauen sehr ökonomisch getrieben ist. Also weil man sozusagen meine Idee, wir lassen das System, wie es ist, aber nutzen es sozusagen, um das Gute durchzusetzen oder umzusetzen. Bin aber dann auch erstmal klassisch in die Bewertung. Also habe praktisch nichts mit Nachhaltigkeit dann 3-4 Jahre gemacht, bis dann die Niederländer wieder auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt, Mensch, da hast du was Spannendes früher gemacht, hast du halt nicht Lust, eigentlich wieder in die Richtung zu gehen. Und so bin ich sozusagen zu Madasta gekommen. Aber eigentlich mache ich schon seit 10 Jahren nachhaltiges Bauen, aber immer aus der BWL-Brille sozusagen. Ich muss auch aber noch anfügen, ich hatte Glück damals in Dresden, da wurde gerade Carbonbeton jetzt mal erfunden. Also es sind Dresden und Aachen waren die 2 großen Unis, die versucht haben oder versuchen, Bewährungsstahl durch Carbongitter zu ersetzen. Da hast du ganz viele tolle Eigenschaften, kannst du dünner bauen, brauchst du keinen Korrosionsschutz mehr, also kannst du ganz viel Beton sparen. Aber die Frage war immer, ist das dann besser oder schlechter als der Stahlbeton?
Weil man es nicht mehr trennen kann.
Ja, und weil natürlich auch der Carbon an sich oder die Carbonfaser oder das Gitter deutlich energieintensiver ist als ein Stahlgitter. Und dann sozusagen das, was ich im Beton einspare, packe ich das beim Carbon wieder drauf oder ist das wirklich besser? Das habe ich sozusagen gemacht im Forschungsprojekt und hatte dadurch sehr viel mit den ganzen Materialwissenschaftlern, Statikern, Bauphysikern zu tun. Sieblinien, Optimierung im Beton und also da bin ich extrem tief sozusagen in die Materialität eingestiegen, ohne das jemals studiert zu haben. Ich glaube, das hilft mir jetzt wieder, dass ich das ganz gut verstehe, obwohl ich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke komme.
Und was ist das Ergebnis?
Die Frage bekomme ich auch recht häufig und ich kann sie leider nicht beantworten. Ich hatte damals einfach nicht die Datensätze, die man gebraucht hätte, um das seriös auszurechnen. Also es gab natürlich irgendwelche Carbon-Datensätze, aber das war überhaupt nicht das, was dort eingebaut wurde. Ich hatte auch damals mit den ganzen Sportartikelherstellern telefoniert, BMW und so weiter, ja schon lange Carbon einsetzen, aber keiner konnte mir dort oder wollte mir dort einen echten Datensatz zu den Fasern senden. Und ich bin mir aber recht sicher, ne, das kommt stark drauf an. Also es macht keinen Sinn, so eine tragende Säule oder Stütze durch einen Carbonbeton zu ersetzen in der Fassade oder in ganz dünnen Wänden oder dort, wo ich sozusagen mit so einer dünnen, aber sehr stabilen Konstruktion punkte, da macht's durchaus Sinn. Also da kann ich das einsetzen und hätte sozusagen Vorteile.
Wenn du sagst, du kommst aus dieser betriebswirtschaftlichen Sichtweise, wo sind denn die ersten Erfolge rein wirtschaftlich betrachtet zu sehen, dass nachhaltige Gebäude auch einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen in der Kurzzeitbetrachtung? Wie kann man es einem heutigen Investor schmackhaft machen, der ein Gebäude errichtet, entwickelt, dass das für ihn wirtschaftlich Sinn ergibt? Mhm. Das ist doch die größte Herausforderung bei deinem Job, oder?
Auf jeden Fall. Und leider ist es auch noch nicht final bewiesen. Es zeigt sich, dass vermutlich diese nachhaltigeren Gebäude, man macht sie oft dann an Zertifizierungen fest, wobei das nicht immer bedeuten muss, dass alles Platin, alles Gold ist immer das super Nachhaltige. Wissen wir alle, wie man auch solche Zertifizierungen nochmal nutzen kann. Aber tendenziell ist das natürlich schon das Nachhaltige und die werden tendenziell auch eher teurer verkauft oder vor allem auch teurer vermietet und dadurch gibt es einen höheren Ertragswert in der klassischen Bewertung. Jetzt ist nur das Problem, es gibt zu wenig Transaktionen im Moment. Die Bewerter, mit denen ich das bespreche, sagen, es zeichnet sich da was ab, aber wir brauchen eben 100 oder 1000 Transaktionen, dann könnte man sauber das ableiten und sagen, die und die Faktoren führen zu den oder den Wertsteigerungen, aber da im Moment praktisch nichts gebaut und auch kaum was verkauft wird, fehlt sozusagen die Anzahl, um das seriös nochmal belegen zu können. Aber es gibt Studien, die in die Richtung deuten.
Und mal ganz faktisch gefragt, also in wie vielen Gebäuden seid ihr mit drin?
In Deutschland im Neubau sind es ungefähr 600. Also es gibt ungefähr 600 Neubauten, die auf der deutschen Plattform dokumentiert sind, inklusive den anderen Ländern. Ich kenne die Zahl nicht aus dem Kopf, aber so um die 5000. Also auch immer Deutschland, Niederlande haben den größten Anteil daran. Gibt es zum Beispiel auch ein tolles Beispiel in Niederlanden, wo eine Wohnungsbaugesellschaft einfach jedes Gebäude oder auch jede Wohnung auf Madaster lädt. Einfach serienmäßig. Ne? Das wird überhaupt nicht mehr überlegt, ob oder nicht, sondern es wird einfach gemacht und sozusagen dann auch, wenn Eigentumswohnungen draus werden, dann bekommen die Eigentümer aus der einzelnen Einheit ihren Zugang zu dem Madaster und die machen dann natürlich mal 1000 Stück im Jahr. Also das sind dann andere Dimensionen wie bei uns, aber seit weniger neu gebaut wird und weil ja auch Materialien eher dort rauskommen, wo sie schon länger drin sind, also im Bestand, haben wir uns, glaube ich, vor 2 Jahren stärker mit beschäftigt und wir haben jetzt in Deutschland 19.000 Bestandsgebäude auf der Plattform. Also das ging von 1.000 Anfang 24 los und jetzt sind wir Ende 24 bei 19.000. Also da haben wir im Moment den größten Zuwachs, nenne ich es mal, oder die größte Nachfrage nach Transparenz ist im Bestand eher und nicht im Neubau. Hängt auch damit zusammen, dass keiner mehr oder nur noch ganz wenig neu gebaut wird.
Ja, das stimmt wohl. Und ist das immer gekoppelt mit einem BIM-Modell? Also wenn ihr jetzt Bestandsgebäude habt, ist es Voraussetzung, dass da ein BIM-Modell erstmal draus gemacht wird?
Nee, sonst hätten wir keine 20.000 oder 19.000, sondern glaube ich 3. Also da haben wir 3 Stufen, weil wir eben genau das sagen. Wir können weder ein BIM-Modell nachträglich machen, also dieses Scan-to-BIM, für jedes Gebäude noch, wir können es nicht mal begehen. Also auch dafür reicht die Zeit und das Geld nicht. Und deshalb haben wir 3 Stufen. Die erste ist sozusagen die einfachste und da sind auch die meisten der 19.000 Gebäude aufgenommen über eine Berechnung. Also wir haben ja eben diese knapp 5.000 Gebäude, die wir kennen. Dann gibt es noch andere Datensätze von der TU München und einem Institut in Dresden, die alte Gebäude analysiert haben. Und was wir das machen, wir clustern das. Und wenn jetzt zum Beispiel hatten das bei der Pfandbriefbank, die haben ein Portfolio, das sie besser kennen möchten, dann sagen sie uns, das ist ein Bürogebäude, wurde 1980 in Hamburg gebaut, dann suchen wir und den ganzen, die wir kennen, nach ähnlichen Gebäuden. Also auch ein Büro in Hamburg, das ungefähr zur gleichen Zeit gebaut wurde und sagen, ja, vermutlich ist das bei dir auch drin. Idealerweise sind es 3 bis 4 oder noch mehr, dann wird der Durchschnitt sozusagen das, was dort auch verbaut ist und dann rechnen wir das über die BGF oder eben Geschosse und Geschosshöhe um auf die Massen. Also dass wir auch grob abschätzen können, wie viel davon. Und man kann meistens dann auch so grob sagen, ob eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass zum Beispiel auch noch Schadstoffe drin sind, weil man das auch wieder ganz gut an solchen Strukturen ablesen kann. Und das ist sozusagen die Basis. Das ist auch dann recht schnell erledigt. Ne? Da braucht man auch nicht vor Ort sein. Das kennen wir. Gerade im Fall der Pfandbriefbank waren das 2.500 Gebäude, die da irgendwie in 2 Wochen berechnet wurden. Und das ist aber natürlich auf so einer oberen Ebene. Ich glaube, da waren 16 bis 18 Materialitäten festgestellt und die Massen. Wir hatten aber ein paar schöne solche Screenings, wie wir das nennen. In Heidelberg zum Beispiel, das war das erste. Die haben jetzt auch schon abgerissen. Und wir konnten sozusagen die echten Materialmengen und Massen mit unserer Berechnung vergleichen und das sah ziemlich gut aus. Also ehrlicherweise besser als ich dachte sogar. Ich hatte immer so mit 60% gerechnet, aber wir waren über 80 dort. Okay. War natürlich aber auch, das muss man immer sagen, eine Statistik, der homogener Wohnungsbau, der sehr repräsentativ auch war für die Zeit. Wenn jetzt natürlich umso exotischer so ein Gebäude ist, umso schwieriger wird es natürlich. Und umso weniger Vergleichsprojekte es gibt, umso also irgendwelche seltenen Turnhallen oder so, na, da wird es dann irgendwann eng. Das ist immer Nummer 1, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt mehr Info, ich möchte es für die Zertifizierung oder irgendwas anderes wissen, dann kommen wir nicht über eine Begehung drumherum. Das heißt, man geht nochmal durch oder der Hausmeister oder das Facility Management oder irgendein Berater, also das kann irgendjemand sein und zieht nochmal ein bisschen nach, schaut, ist das jetzt wirklich Marmor oder ist es vielleicht doch ein Holzboden oder wie ist das mit der Fassade, mit dem Schichtaufbau und so. Und dann kann man ganz spezifisch sich das anschauen. Aber auch das ist natürlich aufwendig. Und gerade aktuell sind die meisten Bestandshalter nicht super happy, so viel Geld auszugeben. Deshalb wird es sehr punktuell gemacht. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, 3-mal ungefähr, dass wir so ein richtiges BIM-Modell erstellen lassen haben. Das machen auch nicht wir selber. In dem Fall hat es geholfen, in der Zertifizierung die nächste Stufe zu erreichen. Und das war es ihm sozusagen wert, das Geld in die Hand zu nehmen, weil da sind wir bei 3 bis 5 Euro pro Quadratmeter. Also um so ein Gebäude aufzunehmen und dann eben auch mit Materialität zu hinterlegen. Also es reicht ja nicht die Punktwolke, sondern wir müssen auch noch wissen, was drin ist. Und das sind so die 3 Stufen eigentlich.
Und im Ergebnis gibt es dann einen Gebäuderessourcenpass.
Ja.
Und die Idee dahinter ist, dass man mit diesem Ressourcenpass auch den Materialgegenwert dieses Gebäudes idealerweise ermitteln kann und das möglicherweise bei einer Finanzierung hilft?
Also theoretisch ja.
Praktisch die Frage wäre jetzt genau nach der Praxis gewesen.
Praktisch wird das komplizierter. Da gibt's drei Ansätze, die da gleich ganz interessant sind. Bleiben wir mal bei der Finanzierung, weil das ist, glaube ich, so das, was auch aktuell interessant wäre. Man rechnet dann aus, so und so viel Material und Bauteil kann ich wieder rausnehmen. Die haben den und den Wert. Wir rechnen das meistens sogar aufs Material runter und an, zum Beispiel dann mit Rohstoffbörsen, weil wir sagen, es ist ganz schwer zu sagen, was so ein Bauteil dann im Gebrauchszustand wert ist. Da gibt es auch noch zu wenig Handel, um das festzustellen. Aber was das Kupfer wert ist oder der Beton oder eben der Bewährungsstahl, das kann man schon recht gut sagen als Material. Und die erste Idee, die ich immer habe, ist, das ist eigentlich risikolos. Ne? Egal, ob vermietet oder nicht, der Stahl ist halt das wert, was er wert ist, ist das nicht sozusagen Teil des Eigenkapitals. Das würde im Moment ganz schön vielen Entwicklern helfen, weil sie ja immer Schwierigkeiten haben, sozusagen die Quoten einzuhalten. Macht aber keine Bank im Moment. Also das ist
in Deutschland oder grundsätzlich?
Auch grundsätzlich. Also ich kenne das nicht. Das ist auch nicht wirklich möglich durch die ganzen Regulierungen. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommt, aber nicht sofort. Na, Banken sind das Bankensystem ist meistens noch träger als das Bausystem. Das ist
schwer möglich, aber.
Ja, ist leider so. Was ich mir schon auch vorstellen könnte, dieser Risikoansatz, dass es zwar nicht im Eigenkapital hinterlegt ist oder zugerechnet wird, sondern aber im Zins. Dass man irgendwie sagt, ne, weniger Risiko, zukunftsfähiger, ich habe eine sichere irgendwie mehr Beleihung durch irgendwie die Materialien, bessere Zinskonditionen. Da gibt's meines Wissens nach im Moment eine Bank, das ist die Berlin Hyp, die das macht, aber auch nur, weil es intern so entschieden hat als Strategie, die eigentlichen offiziellen Regularien geben das nicht her, sondern sozusagen das wird im eigenen Geschäftsmodell dann angepasst, also sagen von der Marge.
Wäre das nicht für euch der Gamechanger, dass du bei den Banken Klinken putzt und sagst, liebe Leute, ich mache hier ganz viel Überzeugungsarbeit?
Ja, also machen wir ja auch, aber es dauert. Okay. Dafür ist dann das dann doch noch zu klein und die Idee zu neu. Aber das wäre auf jeden Fall, das würde alles ändern, weil die meisten brauchen halt doch das Geld von der Bank. Es gibt noch eine andere Komponente und da sind wir ein bisschen weiter. Das ist sozusagen in der Bilanzierung. Also dass wir sagen, das ist ein Wert, der in der Bilanz, also als Vermögenswert aufgebaut wird. Und sozusagen, wenn wir nach HGB das machen, es wird abgeschrieben und es bleibt so ein Sockelbetrag. Das weiß ich nicht, an sich 30 Millionen wert und dann schreiben wir das eigentlich über 30 Jahre ab, aber es bleiben zum Beispiel 3 Millionen stehen und die habe ich als mehr Vermögen in der Bilanz. Das Problem ist nur, das hat wieder steuerliche Nachteile, weil ich möchte ja eigentlich als klassischer Bestandshalter so schnell wie möglich so viel abschreiben, um die Steuervorteile zu holen. Das heißt, in der Privatwirtschaft schwierig, aber jetzt kommt die gute Nachricht, im öffentlichen Bereich möglich, weil die nicht diese Steuerkomponente haben. Und es gibt den Kreis Viersen an der holländischen Grenze, die haben das gemacht und das Bauministerium hat das denen auch erlaubt. Das heißt, der Kreis Viersen hat für 3 Projekte einen Rohstoffrestwert im Haushalt, das ist so deren Bilanz, und der ist dadurch weniger negativ, ne, wie das halt meistens so ist. Und dadurch haben die mehr Spielraum, finanzieller Spielraum. Und das wurde dann vom Bauministerium sogar per Erlass allen Kommunen in NRW ermöglicht. Das heißt, öffentliche Hand in NRW ist dort schon einen Schritt weiter als die Privatwirtschaft, was das Thema angeht. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass das schon noch ein bisschen was geht.
Habt ihr, Sascha, in Hamburg Projekte mit Madassa oder hattest du persönlich schon mal die Aussprache mit Bauherren genau über das Thema?
Leider viel zu unkonkret. Also einige unserer Bauherren sind auch Kennedys und mindestens mal, wie nennt ihr es, Kooperationspartner. Ja. Wir haben es aber nicht mit Hochdruck in den Projekten verankert. Das ist schon ein Thema, weshalb wir auch nach unserem Podcast gleich noch ein Stündchen zusammensetzen und sagen, Mensch, was fällt uns denn ein, dass wir da tatsächlich mal in den nächsten Gang schalten können? Eigentlich ist es schade, ja. Also gerade bei den Neubauprojekten ist es ja mit dem mittlerweile üblichen BIM-Modell vermeintlich einfach. Natürlich ist es nicht der berühmte Knopfdruck, aber es muss schon das Ziel sein, dieses als Abfallprodukt sozusagen positiv zu nutzen. Ja. Wenn denn alle Mitglieder sind und viele Bauherren, mit denen wir Land auf Land ab unterwegs sind, die sind es. Es ist eine Frage des Willens. Mhm. Also deswegen hake ich ja so nach. Dieser erste große wirtschaftliche Vorteil, der stellt sich halt nicht ein. Es ist eben noch Idealismus vorhanden und wahrscheinlich muss ein Gebäude, meine Vermutung, meine Generation überleben. Und dann mag es sich auszahlen, aber das kann ja nicht das Ziel sein, das ist erst in einer Generation. Also dafür denken wir, glaube ich, alle zu kurz. Ne? Wir müssen kurzfristigere Erfolge herbeiführen.
Ja, und das ist halt leider auch das Problem, ist nicht verpflichtend. Also ich bin nicht gezwungen, so einen Pass zu erstellen. Die Bank gibt mir genau die gleichen Konditionen, egal wie ich das ein- oder ausbaue. Also es gibt ganz wenig ganz konkrete monetäre Vorteile, zum Beispiel im Hier und Jetzt. Und das ist natürlich in aktuellen Situationen, wo es eben ein bisschen kriselt, schwierig dann. Ne? Das war damals, als wir gestartet sind, so 21, 22 deutlich einfacher. Es gab viele neue Projekte, das Geld war eher gut vorhanden. Man konnte also auch so ein Add-on noch gut mitnehmen. Man hat sowieso gut verkauft. Das ist jetzt ein bisschen herausfordernder.
Was ist denn eure Überlegung, in andere Länder zu gehen? Ist es die Regulatorik, die Hoffnung zu sagen, vielleicht klappt das ja in Moldawien, wo auch immer das nächste Ziel ist, wäre jetzt die nächste Frage, welche Länder ihr noch erobern wollt. Wäre das ein Hebel oder ist es die Idee, Länder anzugehen, wo möglichst viel Bautätigkeit stattfindet und auch viel Wachstum für euer Materialkataster potenziell vorhanden ist?
Ja, wahrscheinlich ist es eine Mischung. Ne? Also die Regulatorik, würde ich mittlerweile sagen, die muss passen. Ne? Wenn die gar nicht dazu stimmt, dann wird es einfach schwierig, weil wir brauchen leider als Branche immer wieder ein bisschen Druck von außen, um das so als großes Ganzes in die richtige Richtung zu bringen. Ja, das ist ja auch immer noch entscheidend. Ein, zwei Leuchtturmprojekte gibt es immer. Aber das ist ja nicht die Idee hinter Madaster oder hinter so einem zirkulären Bauen, sondern das funktioniert oder ja einen Wert, einen Impact, wenn das Tausende machen. Nur dann werden wir CO2 einsparen, nur dann werden wir Materialien einsparen. Also brauchst du die Regulatorik, da bin ich mittlerweile auch ziemlich sicher. Auch übrigens, die meisten, die es im Moment in Deutschland machen, machen das auch aus einer Taxonomie- oder CSRD-Brille und das ist ja nichts anderes als europäische Regulatorik. Und das andere ist aber schon auch, ne, habe ich die richtigen Unternehmen und Personen. Also das, was du auch eben angesprochen hast, es kann sein, in einem Unternehmen, der eine hat Bock drauf und der andere nicht und wenn du an den falschen gerätst, obwohl er zum Beispiel Kennedy oder Partner ist, fliegt das Projekt nicht und die machen keinen BIM oder Madaster. Also das ist schon auch immer personenabhängig, deshalb gehen wir meistens schon in die Länder auch vorhin, das machen dann die niederländischen Kollegen und sprechen mit den größeren Unternehmen, Bauherren, Bestandshaltern, um ein bisschen Gespür zu kriegen, wie ist die Stimmung? Ist das ein genügend Stimmung da, um sowas umzusetzen oder sind alle sehr skeptisch so einem Thema gegenüber? Dann macht es keinen Sinn, zum Beispiel mal das da zu starten, weil es würde eh dann an 3-4 Projekten stehen bleiben.
Die Wirtschaftlichkeit, und das ist ja in der Tat immer das Top-1-Thema für Projektentwickler, nur mal um ein Gefühl zu bekommen, dieses Add-on, wie du es vorhin gesagt hast, was heißt das denn rein monetär?
Naja, also die reine Madaster-Lizenz ist eigentlich selten das Problem. Das ist irgendwo zwischen 3.000, 4.000 und vielleicht 15.000 Euro, je nachdem, wie groß ist das Unternehmen, wie viele Projekte will man gleichzeitig machen. Aber das ist sozusagen eigentlich einfach so ein Fall, die 3.500 Euro, das bringt jetzt kein Projekt in Schwierigkeiten. Das ist eher sozusagen, habe ich dann die Prozesse im Projekt so, dass das nebenher läuft, also mitläuft, oder ist das sozusagen was, was alle nochmal zusätzlich beschäftigt und Stunden kostet und ist auch immer entscheidend, dass es recht früh passiert. Also wenn ich zu spät in dem Projekt entscheide, das zirkulär zu machen oder auch nicht zu dokumentieren, ist immer teurer, weil dann sozusagen nachträglich Modelle verändert werden müssen, Unterlagen gesammelt und so weiter. Die Preise sehe ich ja dann seltener, das passiert dann ja in den Projekten, aber dann ist es locker fünfstellig und auch eher in einem mittleren Bereich. Das kann dann schnell so werden. Aber was wir halt auch sehen, wenn das direkt von Anfang an mitgedacht wird, im Prozess mit drin ist, in den Ausschreibungsunterlagen, in den Verträgen verankert ist, ne, mal das, das soll gemacht werden, ich brauche eine ordentliche Materialdokumentation, ein BIM-Modell mit bestimmten Anforderungen, dann kann das eigentlich nebenher laufen, ist kaum mehr Aufwand und dadurch auch kaum teurer.
Tauscht du dich noch viel mit deinem Gründer aus, mit Thomas Rau? Oder inwieweit bringt er sich ein?
Hin und wieder. Ne, der ist immer noch in den Niederlanden, er ist auch immer in Deutschland noch unterwegs, gibt auch vor allem Vorträge über die Idee und die Vision, die man auch in seinem Buch Material Matters nachlesen
muss
kann.
Muss ich echt mal Schleichwerbung machen. Ich habe den tatsächlich auf einer Veranstaltung, nee, kennengelernt ist übertrieben, einem Vortrag von ihm folgen dürfen. Und das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Und daraufhin habe ich mir dieses Buch geholt und auch gelesen. Material Matters muss ich echt empfehlen. Also es sind ziemlich visionäre Ideen dahinter. Also so ein Thema, was einem in Sinn kommt, kauf dir keine Lampe, sondern verpflichte den Leuchtenhersteller dazu, dir Licht zu liefern. Und dann ist der dafür verantwortlich, wie viele Lampen er aufhängt und wie lange die halten. Aber du willst ja Licht und nicht eine Lampe. Und das gilt für saubere Wäsche genauso, dass du eben dir keine Waschmaschine kaufst, sondern sagst, mach mir einfach die Wäsche sauber. Und das ist so ein Grundgedanke dahinter und es ist sehr spannend, weil er da viele Beispiele hat und ich habe es wirklich gefressen, das Buch. War super.
Genau, ist auch eingänglich geschrieben, ist kein hartes Sachbuch, wo man sich durchkämpfen muss. Auf der Ebene ist er noch sehr viel unterwegs. Was jetzt sozusagen die konkrete Plattform, die Weiterentwicklung der Technik, der IT angeht, das machen dann die einzelnen Länder mit unserem Team in den Niederlanden. Er ist sozusagen da eher als Wegweiser dabei und auch an unseren Team-Events und so schon, aber sozusagen nicht im täglichen Geschäft. Wobei er natürlich, und das ist ja wieder sein Vorteil als Architekt, Dinge ausprobieren kann in seinen Projekten, weil er auch dafür dann natürlich den Auftrag bekommt. Und da gibt es auch dieses schöne Beispiel, ist glaube ich auch ein Buch, wo er eben eine Decke oder eine Dachkonstruktion entwerfen wollte, die eben minimal Materialeinsatz hat und aber höchste Rückbaubarkeit. Und der klassische Metallbauer hat ihm das halt so nicht gebracht, wie er das wollte. Und er hat dann einfach mit Achterbahnbauern so lange gesprochen, bis die ihm was gebaut haben, wo er belasten konnte und die aber trotzdem diese Fügetechniken wie auf der Kirmes haben. Dafür ist er dann genau der Richtige, weil er solche Dinge eben ausprobieren kann, wo wir als Plattformen zu weit weg sind am eigentlichen Bauen.
Was verbindet euch mit D-Rex?
Das ist auch ganz spannend. Nicht zwingend das Material. Das werde ich auch immer wieder gefragt. Das ist so das zirkulärste, kreislauffähigste Material. Da würde ich sagen, es muss nicht Holz sein. Ne? Kann Metall, ein gutes mineralisches Bauteil kann genauso zirkulär sein. Was dort extrem spannend ist, das geht so ein bisschen in diese Product-as-a-Service-Richtung. Also was du eben angesprochen hast, ist das Lichtmieten. Die haben sich, glaube ich, letztes Jahr, also ich glaube 2023, verpflichtet, Rückkaufoptionen oder Rückkaufverpflichtungen in ihre Verträge reinzuschreiben. Das heißt, wenn du dort bestimmte Bauteile kaufst, also Holzkonstruktionen stellen die her, dann ist im Vertrag eine Rückkaufverpflichtung drin. Das heißt, D-Rex, wenn es die noch gibt, in 30 Jahren sind verpflichtet,
natürlich,
dir das Bauteil.
Wir haben Manuel Dahmen auch interviewt, ja, vor einiger
dann
Zeit.
Sind die eben verpflichtet, das zurückzukaufen. Und die sagen natürlich, aber es kommt auf ein paar Dinge drauf an. Ne? Zum Beispiel musst du das ein Jahr vorher anmelden. Da kannst du nicht einfach so den auf den Hof da 300 Tonnen Holz stellen, ne? Dann wird es kompliziert. Du musst ja auch an bestimmte Regeln im Betrieb halten. Also kannst jetzt nicht mit allem behandeln oder lasieren, weil das soll ja ein hochwertiges Holz bleiben und sie wollen eben wissen, was es genau für ein Material und Bauteil ist. Und das speichern die auf Madasta. Das heißt sozusagen, bei uns kann man dann eben sehen, wie viel Holz ist es, was für ein Holz ist es, wie wurde es verarbeitet, das ist ja oft auch ein bisschen laminiert und so weiter. Und die Dokumentation ist eben notwendig. Das muss nicht auf Madasta geschehen, aber damit klappt das ganz gut und das zeigt auch wieder, wie wir das eigentlich sehen. Die Holzbauer machen ja sehr viel Vorfertigung. Das heißt, es gibt dort ein CAD-Programm, wo das Bauteil drin ist, das wird gefräst und wird auf den Laster geladen und wir können sozusagen dort direkt an deren CAD anknüpfen. Das heißt, immer wenn ein Bauteil dort die Fräse verlässt, parallel wird sozusagen der Datensatz auf Madasta gespeichert, sodass ich eigentlich die ideale Dokumentation habe, weil in so einem klassischen Neubau ist ja es plant nicht immer gleich es Bild. Und das ist in dem Fall eben schon so, dass das, was geplant wurde, auch das ist, was gebaut wird. Deshalb ist ein ganz toller Partner, mit dem wir da zwei extrem visionäre Sachen schon umgesetzt haben.
Gibt es eine Asset-Klasse, die euch näher liegt?
Ja, das historisch bedingte Büro. Das sind die Projekte, wo am ehesten von dem auch einem ökonomischen Mehrwert ausgegangen wird. Also im Moment passiert da nicht viel. Wir sehen im Moment, dass sehr stark das Thema Logistik kommt. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Ne? Das sind genau die Strukturen, die ideal sind für Kreislaufwirtschaft. Zum einen kürzere Lebenszyklen, 20 Jahre oder so stehen die ja maximal. Dann sehr große Bauteile, homogene Bauteile, nicht zu kompliziert. Ne? Also ein bisschen Stützenwand, dann noch den Bürobau, aber eigentlich perfekt. Und da merkt man, dass die auch sozusagen Druck, was das ökologisch angeht, bekommen. Und deshalb ist das auf dem Vormarsch. Ja.
Deine vordergründigsten Ziele für die nächsten 3 Jahre?
Ja, auf jeden Fall mehr Gebäude. Eine Materialkataster funktioniert nur, wenn überall Masse, weil was wir gerade entwickeln und was ja sozusagen der logische Schritt ist, irgendwann soll ja die Information, was ist verfügbar, anderen zur Verfügung gestellt werden, weil es interessiert ja nicht den Projektentwickler oder den Bestandshalter, sondern wir gehen davon aus, vor allem die Hersteller. Also was wir eben brauchen, ist genügend Gebäude, die dann umgebaut werden, sodass die Fassadenhersteller in Berlin regelmäßig Fassadenbauteile einsammeln können oder die Teppichhersteller Teppiche oder die Gipskartonwandhersteller eben ihre Gipskartonplatten. Also es geht nur sozusagen, wenn wir viele Gebäude haben und deshalb ist es immer noch unsere Idee, wie gesagt, wir haben viel Bestand jetzt aufgenommen, dass das mindestens so weitergeht, dass wir wirklich in die Hunderttausende kommen. Nur dann wird es, glaube ich, auch so ein realer Kreislauf wirklich stattfinden auf einem Niveau, dass es auch wieder eine Auswirkung hat, einen Impact. Das heißt, was wir auch viel machen, ist gerade für die Hersteller Funktionalitäten einzubauen, dass wir sagen, kommen wir eben aus der Architektur, aus der Planung, sind jetzt im Bestand und jetzt muss eigentlich die Funktionalität für die Hersteller kommen, das sind nicht die Abnehmer der Bauteile, weil ich sehe es auch, wie schwierig es ist, ein Bauteil von einem Gebäude ins nächste zu verkaufen. Also ein Entwickler, wenn er umbaut oder ein Bestandshalter, na, wenn er die Innenwand ausbaut, hat es einen Grund und meistens aus dem gleichen Grund kauft ein anderer Entwickler das nicht ab oder ein Architekt. Also sehen wir eben diesen Zwischenschritt, die muss zum Hersteller, der sich eben auskennt mit dem Bauteil, mit dem Material. Idealerweise Product as a Service gehört es ihm sowieso, bereitet das auf, ne, noch eine Glasscheibe rein, wenn es nur zweifach verglast war oder poliert es nochmal, streicht es nochmal oder er schmilzt es dann halt doch ein. Und dann verkauft er ein neues Bauteil sozusagen mit alten Materialien oder mit alten Komponenten und dadurch ist dann der reale Kreislauf geschlossen.
Mhm. Wer ist denn da am weitesten vorne, wenn du jetzt mal Schleichwerbung für eine Company machen darfst? Also Materialhersteller oder wer liegt dir am meisten am Herzen und sagst, Mensch, die sind wirklich 5 Jahre weiter vorne als alle anderen?
Also, wen ich gerne im Innenausbau nenne, ist Lindner. Die sind da sehr weit, was Doppelböden, Decken und Wände angeht. Die haben zum Teil auch eben schon dieses Konzept im Vertrieb. Wenn, ich glaube, Bauteile dort unter 10 Jahre an Dauer sozusagen eingeplant sind, vermieten die es nur noch. Also man muss es denen gar nicht mehr abkaufen, die holen es dann auch wieder zurück. Also die sind da wirklich sehr, sehr weit schon. Und die anderen, die da stark mit uns zusammenarbeiten, ist zum Beispiel Schüco & Vicona. Ne? Fassaden, Aluminium, extrem hochwertiges Material, das idealerweise auch nicht aus der Industrie raus darf. Also das habe ich jetzt auch letztens gelernt. Die Automobilindustrie kann Fassadenaluminium nutzen, aber die Fassadenindustrie kann kein Automobilaluminium nutzen, weil dann eben Legierungen und Komponenten drin sind, die nicht mehr die Eigenschaften erfüllen. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen, dass die Fassaden in den Fassaden bleiben und eben nicht irgendwo in eine Cola-Dose oder sonst irgendwas reingehen. Und hier haben auch schon ziemlich gute Zyklen eigentlich etabliert, wie sie die Materialien sozusagen hochwertig immer wieder einsetzen. Wie gesagt, da hatte ich mich letztens jetzt mit beschäftigt. Die recycelte Fassade aus Aluminium hat also meistens dann um 90% geringeren Fußabdruck. Weil sozusagen ganz andere Techniken eingesetzt werden können, als wenn ein Rohaluminium erzeugt werden muss. Und das ist dann natürlich schon auch so ein Punkt, wenn ich ein grünes Gebäude möchte mit niedrigem Fußabdruck, komme ich eben um so recycelte oder wiederverwendete Bauteile eigentlich gar nicht mehr drumherum.
Wie viele Leute habt ihr bei euch, die genau diesen Research machen?
Nicht viele. Nein, wir sind 15 in Deutschland und um die 50 in Europa, aber keiner hat sozusagen die Haupttätigkeit. Ja doch, mittlerweile schon. Wir haben 1,5 Personen, die wirklich Forschungsprojekte bei uns machen und sonst nichts anderes. Und da spielt natürlich sowas mit rein. Aber und das ist auch wichtig bei Madasta, das Netzwerk. Also wir lernen das eigentlich im täglichen Austausch. Ne? Dann vor 2 Wochen hatten wir eben so ein Treffen, wo wir verschiedene Leute zusammenbrachten und da waren eben auch die Aluminiumbauer dabei und haben ein bisschen was erzählt. Und so nimmt man sozusagen über die Zeit einfach das Thema mit auf. Und das ist uns auch wichtig, dass die Partner im Netzwerk miteinander sprechen, weil man kann das halt nicht einfach so studieren oder lernen und vor allem nicht in der Praxis, in der Theorie irgendwie dann schon. Aber ja, da ist mehr Wissen vorhanden, als man denkt. Also das ist auch das, was ich feststelle, die Unternehmen sind meistens weiter, als die anderen Unternehmen denken. Also das ist ein Wissensproblem zum Teil.
Betrachtet ihr euch eigentlich als Startup?
Nicht mehr. Also wenn du nur Deutschland nimmst, nur unser Team, hat das durchaus Startup-Züge. Also wir waren zu zweit am Anfang, alles, ich habe Kontoauszüge eingescannt und große Verträge unterschrieben, also von bis. Aber als Ganzes will ich uns nicht mehr als Startup bezeichnen. In 7 Ländern seit über 7 Jahren aktiv, auch mit einem Umsatz, der, glaube ich, weiß ich nicht, da schon ein bisschen drüber hinaus ist und auch über diese Stiftungsstruktur, also auch ein bisschen anders aufgebaut, ne? Mit einer deutlich langlebigeren Idee, nicht mit dem kurzen Börsengang und alle fahren irgendwie Segelboot in der Karibik, da kriege ich dann immer Ärger von meinen Startup-Kollegen, weil die sagen, das ist auch nicht unser Ziel, aber das ist halt so ein bisschen das, was viele dann im Kopf haben. So ist ja mal das ja nicht aufgebaut, deshalb fand ich immer schon Startup ein bisschen schwierig als Idee, weil das die Leute, glaube ich, immer mit der anderen Art des Unternehmens verknüpfen.
Ja, cool. Wir wünschen alles Gute und versuchen mal unseren Teil dazu beizutragen, dass aus 15 Mitarbeitern 25 und mehr werden und da ganz viel Zug auf die Kette kommt, oder?
Ja.
Hätte ich nichts dagegen.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Großartig.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Das war